ARD Sounds.
Mitten in der Bucht von San Francisco liegt eine Insel, umgeben von eiskaltem Wasser, starker Strömung. Zur Insel oder von ihr wegzukommen, unglaublich schwierig. Also baut man hier eines der sichersten Gefängnisse der Welt. Eines, aus dem keiner ausbrechen kann. Bis das Unmögliche dann doch möglich wird. Oder? Wissensfreunde, es tut mir jetzt schon leid. Wie ihr an meinem Lachen hören könnt, habe ich mir einen sehr dummen Wortwitz überlegt, weil ich persönlich freue mich sehr auf die heutige Folge. Ihr euch hoffentlich auch, weil vielleicht habt ihr ja Bock auf noch mehr Ausbrüche. Versteht ihr? Weil letzte Woche waren Vulkane und heute Gefängnisse. Ja, okay, ich weiß, es war schwierig, aber ich kann euch versprechen, es wird heute spannender, als ich lustig bin. Wir klären nämlich, wie die Insel Alcatraz zu ihrem Namen kommt, weshalb dann dort ein Hochsicherheitsgefängnis entsteht, ziemlich bekannte Gangster dort hingebracht und eingebuchtet werden, wie diese dann sehr spektakulär versuchen zu fliehen und wie ihr heute selbst auf die Insel kommen könnt. Wobei, vielleicht nicht mehr lange. Also alles schon ziemlich spannend und als ob das noch nicht genug wäre, wir haben noch eine gigantische Überraschung ganz am Ende der Folge für euch. Das alles jetzt, denn ihr hört Wissen mit Johnny. Kapitel 1. Oder wie ich an dieser Stelle besser sagen sollte, Capítulo 1, La Isla de los Alcatraces. Ich finde, das ist einfach so eine coole Sprache. Okay, rein in die Stimmung. Wir schreiben das Jahr 1775. Wellen schlagen gegen das kleine spanische Segelschiff, in dem wir sitzen. Wir schippern gerade durch dichten Nebel. Hinter diesem verbirgt sich eine Landschaft, die für uns noch völlig unbekannt ist. Die Region wird später San Francisco heißen, eine lebendige Millionenstadt werden, doch jetzt sieht es hier noch ganz anders aus. Keine Straßen, keine Häuser, keine Skyline, dafür Natur, große hügelige Graslandschaften, viele aneinanderhängende Sümpfe und Sanddünen. Nur wenige hundert Menschen leben hier, die Ohlone, ein indigener Volksstamm. Für die spanischen Männer auf dem Schiff hier um uns herum wirkt alles sehr fremd, wild und schwierig zu greifen. Sie kommen nämlich aus dem spanischen Kolonialreich, das damals große Teile Amerikas kontrollieren will. Der Auftrag, der ist klar. Die Bucht erkunden, Karten zeichnen und herausfinden, ob Spanien diesen Ort hier später für sich nutzen kann. Denn wer hier als erstes landet, kann sich den Hafen sichern und so Macht über die Küste gewinnen. An Bord steht Kapitän Juan Manuel de Ayala, ein spanischer Entdecker. Doch die Aufgabe gestaltet sich als sehr schwierig. Die Einfahrt in die Bucht ist eng. Dazu kommen starke Strömungen. Die Crew kämpft sich durch das unbekannte Gewässer. Jeder Meter könnte der letzte sein. Ein großer Stein, der würde das Sinken bedeuten. Ayala steuert daher höchst vorsichtig. Dann plötzlich ein lautes Geräusch. Die Crew ist sofort in voller Alarmbereitschaft. Manche greifen zur Waffe. Vor ihnen türmt sich plötzlich eine Insel auf. Inmitten der Bucht. Und auf ihr große schwarze Seevögel. Es sind höchstwahrscheinlich Pelikane oder eine sehr ähnliche Art, die von der Crew entdeckt werden. Für die Tiere ist es der perfekte Ort, eine abgelegene, ruhige Insel, weit weg von Feinden, sicher zum Brüten. Und für unsere Folge hier ist jetzt wichtig, was Kapitän Ayala dann tut. Er lässt nämlich die Insel auf einer Karte verzeichnen und er nennt sie La Isla de los Alcatraces. Die Insel der Pelikane. Und so kommt sie später zu ihrem Namen. Alcatraces wird zu Alcatraz. Und noch eine krasse Sache. Ayala besucht die Insel nicht ein einziges Mal. Er fährt nur an ihr vorbei und kartiert sie. Denn er sagt, sie sei unbewohnbar. Für niemanden ein Vorteil. Doch das soll sich dann ganz schön ändern. Kapitel 2. Ein Jahr später. 1776, 12 Monate, ein Jahr später, nach Ayalas Erkundung, kehren die Spanier zurück. Dieses Mal aber nicht, um sich umzuschauen, sondern um zu bleiben. Denn Großbritannien und Russland versuchen in dieser Zeit auch, extrem viel Einfluss in der Region zu gewinnen. Sie erheben Anspruch auf das Land und um dem entgegenzuwirken, errichten die Spanier 2 zentrale Einrichtungen direkt an der Bucht. Zum einen das Presidio, ein militärischer Stützpunkt, von dem aus Soldaten das Gebiet kontrollieren und verteidigen, und zum anderen die Mission San Francisco de Assis, auch Mission Dolores genannt. Das ist auch heute noch das älteste Gebäude der Stadt. Und das ist ziemlich krass, weil in San Francisco hat es 9 schwere Erdbeben und 5 Großbrände gegeben. Und diese Mission, also dieses Gebäude, hat alle davon überstanden. Und wie man hört, San Francisco de Assis ist das Gebäude auch namensgebend. San Francisco bedeutet so viel wie der heilige Franziskus, ein bedeutender geistlicher Name der religiösen Spanier. Viele Orte der amerikanischen Westküste wurden übrigens genau auf diese Art und Weise benannt. San Diego, San Jose, Los Angeles, das sind alles spanische Namen, die einen christlich-religiösen Ursprung aus dieser Zeit haben. Doch die ersten knapp 70 Jahre bleibt San Francisco ein kleiner Ort, bis dann ein Fund alles verändert. Es ist das Jahr 1848, als plötzlich... Moment, lass mal wieder hier bitte normale Musik anmachen. Das wäre eine Geschichte für eine ganz eigene Folge. Das können wir jetzt hier nicht so einfach so kurz abrappen. Der Tag ist nämlich sehr besonders, weil man plötzlich Gold im Boden um San Francisco findet. Gold. Und lasst uns bitte, bitte irgendwann eine eigene Episode dazu machen. Das ist so krass, was alles in dieser Zeit dort passiert. Es ist ein regelrechter Rausch, der ausgelöst wird. Für unsere Folge hier wichtig: Der Fund stellt die Stadt völlig auf den Kopf. Plötzlich wimmelt es nur so von Menschen hier. San Francisco wächst explosionsartig. Schiffe füllen die Bucht, meist Seeleute, die kommen, um Gold zu suchen. Sie parken ihre Schiffe dann einfach im Hafen. Dazu entstehen unzählige Häuser. Doch auch neue Gefahren bedrohen die Region. In dieser Zeit schließt sich nämlich das eigentlich spanisch geführte Kalifornien den USA an. Sie werden so zum 31. Bundesstaat. Und es entsteht so auch eine angespannte Situation mit Mexiko, aus der dann der mexikanisch-amerikanische Krieg hervorgeht. Wenn man das jetzt hier ganz schnell zusammenfassen will, dann kann man sagen, Mexiko verliert ihn deutlich. Und damit nicht nur die Schlacht, sondern auch zahlreiche Bundesstaaten, Kalifornien, Utah, Nevada, New Mexico, ein Großteil von Arizona, Colorado, Kansas, Oklahoma, Wyoming. All das geht verloren an die Vereinigten Staaten von Amerika. So erklärt sich dann auch, warum aus dem ursprünglichen Namen San Francisco de Assis später dann San Francisco wird, also aus einem spanischen ein amerikanischer Titel. Und der Krieg mit Mexiko ist damals nicht die einzige Gefahr, denn durch das gefundene Gold und den versprochenen Reichtum werden auch unzählige Kriminelle in die Region gelockt. Immer wieder kommt es zu Überfällen und als die Situation zu heikel wird, entscheiden die USA, dass San Francisco besser militärisch bewacht werden muss. Und genau an dieser Stelle fällt ihnen etwas ein. Ein Ort, der von einem spanischen Seefahrer vor vielen Jahren entdeckt wurde. Umgeben von kalten Strömungen, oft von dichtem Nebel. Perfekt, um als militärischer Stützpunkt zu dienen. Und ich bin mir sicher, ihr wisst schon, um welchen Ort es sich handelt. Richtig, um die Insel Alcatraz. Man beginnt dort also zu bauen. Es entsteht ein Leuchtturm, damit die eigenen Schiffe sicher in die Bucht finden. Man stellt Kanonen auf, um den Hafen zu schützen, denn die militärische Führung rund um San Francisco weiß, wer Alcatraz kontrolliert, der kann überwachen, wer in den Hafen hineinfährt. Und während die Insel so langsam zur Festung wird, entsteht noch eine zweite, sehr viel düstere Idee für sie. Denn die gleiche Isolation, die Alcatraz militärisch so stark macht, hat noch einen anderen Effekt. Sie trennt Menschen vollständig vom Rest der Welt. Und so entsteht hier ein Ort, der für viele zum letzten wird, den sie sehen. Kapitel 3: Das Hochsicherheitsgefängnis. Wir springen in die 30er Jahre und diese werden zu einer sehr, sehr schwierigen Zeit für die USA mit ganz vielen neuen Problemen. Alles beginnt ein Jahrzehnt zuvor, als man landesweites Alkoholverbot beschließt. Die sogenannte Prohibition. Und sie soll eigentlich für Ordnung sorgen. Also die Menschen trinken weniger, sind dadurch weniger kriminell, doch genau das Gegenteil geschieht. Denn plötzlich entsteht ein riesiger Schwarzmarkt, auf dem Spirituosen heimlich hergestellt, transportiert und verkauft werden. Kriminelle verdienen so unfassbar viel Geld. Mit diesem bestechen sie Polizisten sowie Politiker und bauen so Netzwerke auf, die sich über ganze Städte, eigentlich sogar über die gesamten Vereinigten Staaten von Amerika erstrecken. Es sind dabei nicht nur ein paar Kriminelle, sondern hunderte Gangs, die entstehen, die auch gegeneinander kämpfen. Es kommt zu Schießereien auf offener Straße, zu Bombenanschlägen, oftmals auch mit zivilen Opfern. Die Bevölkerung fühlt sich in dieser Zeit schutzlos. Sie bekommt es mit der Angst zu tun. Also beginnen die USA damit durchzugreifen. Es kommt zu immer intensivereren Polizeifahndungen. Immer mehr Gangster kommen in Gefängnisse. Doch diese normalen Gefängnisse sind einfach nicht auf so viele Schwerkriminelle ausgelegt, die ja auch immer noch ein krasses Netzwerk hinter sich haben. Es kommt zu Bedrohungen von Wärtern und zu einem neuen internen Netzwerk. Also aus dem Gefängnis heraus werden Geschäfte weiter organisiert und manche von ihnen brechen sogar aus. Es scheint, als wären diese normalen Haftanstalten für diese Schwerverbrecher einfach nicht ausreichend. Also kommen die USA auf die Idee. Alcatraz ist zu diesem Zeitpunkt schon seit über 50 Jahren auch ein Militärgefängnis. Also das heißt, auf der Insel gibt es nach wie vor relativ viel militärische Aktivität, also Soldaten, Kanonen und so weiter, die dort stationiert sind, aber auch ein Gefängnis, in das vor allem Kriegsgefangene kommen. Doch jetzt soll sich das Ganze ändern. 1933 beginnen die Bauarbeiten. Der ganze militärische Teil soll der Vergangenheit angehören. Alcatraz soll zum Hochsicherheitsgefängnis werden. Wie krass das Ganze aussieht, seht ihr auf Foto 1 in den Shownotes. Eine ziemlich düstere Stimmung. Eine Insel, so inmitten vom Wasser. Inmitten vom Nichts. Es wird ein unglaublich düsterer Ort, vor allem für viele Schwerkriminelle. Jeder sitzt dort meist allein in einer Zelle. Der Alltag ist streng geregelt, fast jede Minute geplant. Privilegien, die man in anderen Gefängnissen vorfindet, wie Besuche, Briefe, Telefonate, offene Kommunikation zwischen den einzelnen Häftlingen, hier Fehlanzeige. Nur Dunkelheit, Einsamkeit und Isolation. Umgeben vom unendlichen Wasser. Alcatraz wird deshalb schnell als das härteste Gefängnis der USA bekannt. Ein Ort, an den man nicht einfach so kommt, sondern einer, an den man geschickt wird, wenn man anderswo nicht mehr kontrollierbar ist. Und genau deshalb landen hier auch einige der berühmtesten Kriminellen der Menschheit. Einer von ihnen ist Al Capone. Zwei Verhaftungsfotos von ihm findet ihr als Nummer 2 in den Shownotes. Dort sieht man auch an seiner linken Wange den Grund für seinen Spitznamen. Es ist eine Narbe aus seiner Jugend und deshalb wird er von vielen Scarface genannt. Al Capone kontrolliert lange als Boss von Chicago die dortige Unterwelt, also große Teile des illegalen Alkoholhandels beispielsweise. Und das macht er sogar so geschickt, dass ihm nicht hundertprozentig nachgewiesen werden kann, dass er dieses Netzwerk steuert. Also wählt der amerikanische Staat damals einen Kniff. Es gelingt ihnen nämlich, Al Capone für Steuerhinterziehung zu verurteilen. Kein Witz. Und so kommt er erst in ein normales Gefängnis, doch selbst dort hat er einfach immer noch zu viel Einfluss. Er besticht Wachen, er kauft sich Sonderbehandlung und bleibt eine Gefahr. Also trifft die Regierung eine klare Entscheidung. Er wird nach Alcatraz verlegt. Und dort ändert sich alles auch für ihn. Kapitel 4: Der Gefängnisalltag. Es ist früh am Morgen auf Alcatraz. Noch bevor die Sonne richtig über der Bucht steht, zieht ein kalter Wind über die Insel bis in die Gänge des Gefängnisses. Das metallische Klappern der Zellentüren ist durch das gesamte Gebäude zu hören. Und inmitten einer dieser Zellen sitzt Al Capone. Gerade aufgewacht, aber nicht entspannt ausgeschlafen, sondern auf Kommando. Jeden Morgen um 6.30 Uhr werden die Insassen geweckt. Die Zelle ist klein. Ein Bett, ein Waschbecken, eine Toilette, sonst nichts. Nur kalte Wände aus Beton und Stahl. Die allermeisten Zellen haben auch kein Fenster, also kommt kein Tageslicht rein. Nach dem Wecken hat Al Capone 20 Minuten Zeit. Er muss die Zelle reinigen, das Bett machen und sich waschen. Dann Schritte. Ein Wärter kommt auf die dunkle Zelle zu, öffnet sie. Al Capone weiß, was das bedeutet. Alle Insassen werden durchgezählt und dann ist Essenszeit. Alles läuft nach einem festen Plan und Uhrzeiten ab. In Reihen werden alle Insassen zum Speisesaal gebracht. Dort wird dann gegessen, fast immer in Stille. Das Einzige, was überraschend sein könnte, ist das, was auf den Tisch kommt. Denn das Essen ist ziemlich ordentlich. Morgens gibt's Haferbrei, Toast, Eier, mittags Suppe, Fleisch und Kartoffeln, abends manchmal Brot oder sogar gebratenes Schweinefleisch, dazu Bohnen, Salat, Obst, manchmal sogar Nachtisch. Und jetzt könnte man sich denken, hä, das ist doch eines der sichersten und auch berüchtigsten Gefängnisse der Welt. Was ist denn da mit dem Essen los? Und ja, das fragen sich damals viele, aber das macht die Gefängnisleitung aus einem bestimmten Grund. Denn aus anderen Einrichtungen wissen sie, Mangelernährung und Hunger führen ziemlich schnell zu Wut, Streit und Aufständen. Also halten sie die Mahlzeiten hier in Alcatraz einigermaßen reichhaltig, nach festen Plänen ausgegeben. Doch sollte ein Insasse mal während einer Mahlzeit kurz vergessen, dass er gerade im strengsten Hochsicherheitsgefängnis der Welt ist, dann reicht ein Blick nach oben, denn über den Köpfen sind Vorrichtungen angebracht, aus denen im Notfall Tränengas strömen kann. Eine einzige falsche Handlung und man ist sofort außer Gefecht gesetzt. Jede Mahlzeit muss nach 20 Minuten beendet sein. Wer fertig ist, muss die Hände flach auf den Tisch legen, bis alle anderen auch fertig sind. Danach geht es zur Gefängnisarbeit. Manche waschen Wäsche, andere arbeiten in Werkstätten, bauen Möbel oder reparieren Dinge. Auch Al Capone arbeitet. Und noch eine krasse Sache, er spielt sogar manchmal Banjo in einer Gefängnisband. Kein Witz, ein nachgestelltes Bild davon findet ihr als Nummer 3 in den Shownotes. Und das ist fast schon absurd, wenn man überlegt, wer er einmal war, wie düster er Chicago regiert hat. Doch genau das ist der Punkt. Auf Alcatraz ist niemand mehr Boss, niemand mehr berühmt. Hier zählt nur noch, ob man sich an die Regeln hält. Danach folgt noch das Abendessen und dann endet schon der Tag für die Häftlinge. Und das ganz schön früh, denn das Abendessen wird um 4:15 serviert. Um 16.50 Uhr, also 35 Minuten später, schließen die Gefängniszellen wieder. Ab diesem Zeitpunkt gibt es keine Freiheit mehr. Und dann beginnt auch wieder die Stille, die Isolation. Es ist eine Leere, die einen um den Verstand bringen kann. Und genau das ist der amerikanische Plan hinter Alcatraz. Denn jeder Insasse soll hier seine Identität verlieren. Es soll ein Alltag entstehen, der aus einer solchen Monotonie besteht, dass keiner mehr seinen Namen weiß, sondern nur noch seine eigene Nummer. Es ist ein ausgefeiltes psychologisches System und es funktioniert. Deshalb versuchen auch einige das Unmögliche. Immer wieder gibt es Männer, die entkommen wollen. Und einer dieser Versuche wird zur Legende. Es ist das Jahr 1962. Seit Monaten arbeiten drei Männer an einem geheimen Plan. Mit selbstgebauten Werkzeugen, vor allem aus geklauten Löffeln, beginnen sie, die Lüftungsschächte hinter ihren Zellen zu vergrößern. Unauffällig, geduldig gehen sie dabei vor. Nacht für Nacht, Zentimeter für Zentimeter. Und tatsächlich, hinter der Wand entdecken sie nach einigen Monaten der Arbeit einen schmalen Gang. Es ist ein Bereich, der nicht bewacht wird. Und genau dort beginnt ihr eigentlicher Plan. Während ihrer Arbeitszeit sammeln sie Regenmäntel. Diese gehören meist Wachen von Alcatraz. Über 50 Stück kommen so zusammen. Diese nähen und verkleben sie zu einer großen Unterlage. Dazu entwenden sie Schwimmwesten und provisorische Paddel. Alles lagern sie in dem freigelegten Raum hinter den Zellen. Und in der Nacht vom 11. Juni 1962 ist es dann soweit. Durch den Luftschacht und den Gang schaffen sie es bis ans Wasser der Bucht. Mit vereinten Kräften und einem kleinen Akkordeon, das sie zum Blasbalg umfunktionieren, also damit man Luft in etwas reinpumpen kann, blasen sie die zusammengenähten Mäntel auf und binden sie zusammen. Das ist kein Witz. Das klingt wie ein ganz krasser Hollywood-Film, aber das ist so vom FBI bestätigt. Und damit haben sie tatsächlich ein Floß gebaut. Am nächsten Morgen wird der Ausbruch dann entdeckt. Die Wachen stehen vor drei leeren Zellen. Sofort beginnt natürlich die riesige Suche. Boote, Hubschrauber, Polizeieinheiten, alles wird gecheckt. Man findet auch Teile des Floßes, Teile von Kleidungsstücken, ein paar persönliche Gegenstände. Doch die drei Männer selbst bleiben verschwunden. Bis heute. Denn man weiß nicht, was passiert ist. Ob sie es geschafft haben, ob sie untergetaucht oder vielleicht auch untergegangen sind. Kapitel 5. Danach das Ende. Man könnte jetzt denken, dass dieser Ausbruch der drei Männer dazu führt, dass Alcatraz irgendwann eingestellt wird. Aber das ist es nicht. Insgesamt versuchen 36 Gefangene in 14 verschiedenen Fällen zu fliehen. Alle von ihnen werden gefasst oder überleben das kalte Wasser und die Strömung nicht. Außer eben diese drei, bei denen man sich nicht sicher sein kann. Es gibt daher aber auch keinen Beweis, dass ein Ausbruch nachweislich funktioniert hat. Das ist also nicht das Problem von Alcatraz, sondern ein ganz anderes. Ihr hört es. Geld. Denn jeder einzelne Tag auf der Insel ist extrem teuer. Und der Grund dafür liegt genau in dem, was die Insel lange so attraktiv für die Regierung gemacht hat. Ihre Abgeschiedenheit. Das macht sie nämlich nicht nur sicher, alles muss natürlich auch erstmal hierher gebracht werden. Essen, Kleidung, Werkzeug, selbst einfache Dinge wie Papier oder Seife. Und das größte Problem ist Wasser. Jetzt könnte man sagen, hä, da ist doch ganz viel Wasser um die Insel rum. Ja, aber das kann man halt nicht trinken. Es gibt keine Süßwasserquelle auf der Insel, keinen Brunnen, kein gar nichts. Jede Woche müssen daher riesige Mengen an sauberem Wasser mit Booten herangeschafft werden. Und das ist eine so absurde Zahl. Jede Woche 4 Millionen Liter Wasser zum Trinken, zum Waschen, für die Küche, für die Wäscherei, für alles. Und das ist nicht der einzige Kostenfaktor. Denn als zweites wird auch noch ein extremer Berg an Geld notwendig. Denn die Insel liegt ja mitten im Meerwasser. Das zusammen mit dem hier herrschenden ziemlich starken Wind sorgt jetzt für eine extrem gefährliche Mischung. Eine sehr feuchte, salzige Luft, die ständig an die Gefängnismauern gepeitscht wird. Diese sind zwar aus Beton und der gilt ja als so gut wie unzerstörbar, das stimmt auch. Das Problem befindet sich aber in seinem Inneren, denn als Grundgerüst, um den Beton zu halten, wird Stahl verbaut. Jetzt gelangen aber winzige Salzteilchen, sogenannte Chloride, durch kleinste Löcher im Beton bis zum Stahl. Ganz langsam, über Jahre hinweg. Aber wenn sie ihn erreichen, dann beginnt dieser zu rosten. Und das ist auf ganz viele Arten und Weisen ein großes Problem. Vor allem, weil so eine chemische Kettenreaktion ausgelöst wird. Denn durch den Rost braucht der Stahl mehr Platz. Er dehnt sich aus und das bedeutet, er drückt jetzt von innen gegen den Beton. So entstehen erst kleinere Risse, mit der Zeit werden diese immer größer, Stücke brechen heraus, mehr Salzluft kann eindringen und so weiter. Das Ganze läuft irgendwann so schnell ab, dass die Gebäude auf der Insel schneller altern, als man sie reparieren könnte. Jährlich werden Anfang des Jahres im Januar Millionen in das Gebäude investiert und dennoch steht im Dezember ein wackeligeres Gefängnis auf der Insel als zu Jahresanfang. Und so wird irgendwann klar, das hier lohnt sich nicht mehr. Im März 1963 fällt dann die Entscheidung der US-Regierung. Alcatraz wird geschlossen. Nicht wegen eines großen Ausbruchs oder eines Skandals, sondern einfach nur wegen der Kosten. Die Zellen schließen sich ein letztes Mal und plötzlich ist da etwas, das es auf Alcatraz lange nicht mehr gab. Absolute Stille, nur die Rufe der Vögel. Zusammenfassung: Im Jahr 1775 entdecken spanische Seefahrer eine kleine Insel in der Bucht vor San Francisco. Sehr viele Seeleute sind übrigens vorher schon an der Insel vorbeigesegelt, aber haben sie wegen des Nebels meist nicht gesehen. Kapitän Juan Manuel de Ayala ist der allererste und er benennt sie auch nach den dortigen Vögeln, die Isla de los Alcatraces, also Alcatraz. Schon bald wird sie danach ein sehr, sehr wichtiger Ort, vor allem nachdem Kalifornien zu den USA gehört, denn durch ihre Lage mitten im kalten, strömungsreichen Wasser wird schnell klar, dass man sie strategisch nutzen kann. Zunächst militärisch als Stützpunkt für Truppen, dann als Militärgefängnis. Doch als die Kriminalität in den USA immer extremer wird, rücken erneut die Baumaschinen an. Denn ein normales Gefängnis reicht für die Schwerkriminellen nicht mehr aus. Es entsteht das vielleicht berühmteste Hochsicherheitsgefängnis der Welt. Hier sitzen von nun an die gefährlichsten Kriminellen ein. Streng isoliert, in Einzelhaft und mit klaren Regeln. Dahinter steckt ein tiefpsychologischer Plan. Es soll hier keine Individuen mehr geben. Keiner hat einen Namen, nur noch eine Nummer. Alcatraz gilt daher als Point of No Return, also ein Punkt, von dem niemand mehr zurückkehrt. Ausbrüche gibt es zwar, doch so gut wie alle scheitern. Drei Männern gelingt zwar die Flucht aus der Zelle, ob sie es aber tatsächlich an Land und damit in Sicherheit schaffen, ist bis heute unklar. Ein Jahr nach ihrem Ausbruch geschieht aber eine Sache, die klar ist, und zwar wird das Gefängnis geschlossen. Nicht wegen Sicherheitsbedenken oder wegen dieser Ausbrüche, sondern wegen der zu hohen Kosten und des starken Zerfalls durch die salzige Seeluft. Alcatraz wird also nach 30 Jahren als Hochsicherheitsgefängnis zu einem völlig anderen Ort. 1973 wird er wieder geöffnet, aber dieses Mal nur für freiwillige Besucher. Über 1 Million Touristen kommen jedes Jahr per Fähre hierher. Dort können sie Originalzellen, Ausstellungen, Filme und auch Touren erleben. Doch wer von euch sagt, ui, das würde ich auch gern sehen, das klingt spannend, der sollte sich beeilen. Denn als Donald Trump letztes Jahr ein zweites Mal US-Präsident wird, sagt er plötzlich über Alcatraz:
It represents something very strong, very powerful in terms of law and order. Our country needs law and order. Alcatraz is, I would say, the ultimate, right?
Er sagt, die Insel repräsentiere etwas sehr Machtvolles, wenn man an Recht und Ordnung denkt. Etwas, das die USA in seinen Augen dringend bräuchten. Und dass Alcatraz dahingehend, also in Richtung Recht und Ordnung, der ultimative Ort sei. Damals wird seine Antwort noch als bisschen Quatsch eingeordnet, also dass er nicht wirklich vorhat, das Gefängnis wieder zu öffnen. Doch vor ein paar Wochen, Anfang April 2026, macht der Präsident tatsächlich ernst. Alcatraz soll 2027, also nächstes Jahr, für knapp 150 Millionen Dollar wieder in eine hochmoderne Sicherheitshaftanstalt verwandelt werden. Alter, Freundinnen und Freunde des Wissens, damit hätten wahrscheinlich die wenigsten gerechnet, dass Alcatraz nach mehr als 50 Jahren Schließung auf einmal doch wieder reaktiviert werden könnte. Ganz schön krass. Ob es wirklich dazu kommt, muss aber erstmal die Zukunft zeigen. Wenn es dazu News gibt, dann erfahrt ihr sie natürlich hier und auf unseren anderen Kanälen. Findet ihr alles in den Shownotes. Wir freuen uns jetzt schon wieder auf alle eure Fragen und Kommentare. Haut alles raus, was ihr auf der Seele habt, auch wenn es leider zu viele sind, um auf alles zu antworten. Also nicht leider, dass es sehr viele sind, aber wir können einfach nicht mehr auf jede Nachricht antworten. Aber versprochen, wir lesen alle, jede einzelne. Und natürlich haben wir auch alles gelesen, was ihr letzte Woche zu den Vulkanen geschrieben habt. Und meine Güte, kamen da wieder viele gute Fragen. Deswegen konnten wir uns erneut nicht nur auf drei konzentrieren. Also seid uns da nicht böse. Es sind wieder 5 geworden. Und an der Stelle generell ein riesen, riesen Dankeschön für euer so, so schönes Feedback zur Folge und auch zu Ulla. Und dass einige von euch sie sogar erkannt haben, das ist alles so, so cool. Ich freue mich jetzt schon auf Folge 90. Also wenn ihr dazu Fragen stellen wollt, dann schaut euch mal unseren WhatsApp-Kanal in den nächsten Wochen genauer an. So, jetzt aber zu euren Vulkanfragen. Nummer 1 kam von Ben. Er möchte wissen, ab wann ein Vulkan eigentlich ein Supervulkan ist. Und das ist eine sehr gute Frage. Ein Vulkan wird meistens dann als Supervulkan bezeichnet, wenn er bei einem einzigen Ausbruch mehr als 1000 Kubikkilometer Asche, Gestein und Lava herausschleudern kann. So, jetzt denkt ihr euch vielleicht, 1000 Kubikkilometer, was ist denn das? Verstehe die Nachfrage. Also, ein Kubikkilometer bedeutet ja 1 Kilometer hoch, 1 Kilometer weit und 1 Kilometer breit. So, also wie ein großes Quadrat, wie ein Würfel und alle Kanten sind 1 Kilometer lang. So, bei einem Supervulkan spricht man jetzt von 1000 Kubikkilometern. Bedeutet, das wäre so viel Asche, Gestein und Lava, dass man ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz mit einer Schicht aus Asche bedecken könnte. Frage Nummer 2. Sie kommt von Charlotte Marz mit TH am Ende. Hey Johnny, Alter, ich habe gerade ein bisschen gespuckt. Hey Johnny, was war der größte Vulkanausbruch, den es jemals gab? Und dafür müssen wir so ein bisschen genauer in die Geschichte der Erde schauen. Da kann man nämlich, wenn man sehr weit zurückgeht, den Ausbruch des Toba-Vulkans nennen. Und zwar auf Sumatra vor ungefähr 74.000 Jahren. Das ist wahrscheinlich der größte bekannte Ausbruch. Aber natürlich war da keiner dabei. Wenn wir einen an uns näheren Ausbruch definieren wollen, dann ist es der des Tambora-Vulkans. Auch sehr ähnlich vom Namen, daran kann man sich schon so ein bisschen ableiten. Jep, das liegt ebenfalls in Indonesien und der war echt heftig. Im Jahr 1815 bricht er so extrem aus, dass knapp 100.000 Menschen entweder direkt beim Ausbruch oder durch dessen Folgen ihr Leben verlieren. Crazy. Frage Nummer 3 kommt von Spektruma08 oder Tim T., wie er sich auch nennt. Erstmal haben wir ein ganz liebes Kompliment bekommen. Wieder super interessante Folge, so wie jede. Danke, Tim. Und er hat eine Frage zum Yellowstone-Nationalpark in Amerika. Denn man hört immer wieder, dass das auch ein Supervulkan ist und dass es um ihn immer kritischer steht. Was hat es damit auf sich? Und yes, erstmal ist das komplett richtig. Unter dem Yellowstone National Park liegt wirklich ein Vulkansystem, das zu diesen Supervulkanen gezählt wird. Das liegt vor allem daran, dass vor sehr, sehr langer Zeit, etwa vor 2,1 Millionen Jahren, ein riesiger Ausbruch stattgefunden hat, der ungefähr 2450 Kubikkilometer Material rausgeschleudert hat. Das ist erstmal schon eine ganz schön krasse Zahl, vor allem wenn man weiß, dass ab 1000 Kubikkilometern von einem Supervulkan gesprochen wird. Aber an der Stelle können wir euch so ein bisschen beruhigen. Aktuell steht die Warnstufe für den Yellowstone Nationalpark auf grün. Die Geysire, also das sind ja diese Löcher im Boden, wo immer wieder so heiße Luft rauskommt, ganz einfach formuliert, die zeigen zwar, dass der Vulkan oder das Vulkansystem unter dem Nationalpark aktiv ist, aber es gibt keine Anzeichen für aufsteigende Magma. Frage Nummer 4 kommt von P. Fahl Busch. Hi Johnny, dieses Auto auf dem zweiten Bild in den Shownotes der letzten Folge. Hat der Fahrer oder die Fahrerin eigentlich überlebt, weil man ja hinter dem Auto diesen pyroklastischen Strom sieht? Und das ist tatsächlich eine ja, sehr berechtigte Frage. Also für alle, die das Bild nicht gesehen haben, das ist von dem sehr, sehr, sehr großen Ausbruch auf den Philippinen. Dort sieht man einen kleinen Jeep, wie er quasi vor dem pyroklastischen Strom wegfährt. Und soweit wir es prüfen konnten, weiß man es nicht sicher. Also wir haben uns alles angeschaut, aber man findet in den Beschreibungen zu diesem sehr berühmten Foto nur, dass dieses Auto vor der Aschewolke flieht. Es gibt keinen verlässlichen Bericht darüber, wer genau im Auto saß und ob diese Person später überlebt hat. Man weiß nur, der Fotograf Alberto Garcia, der halt das Auto fotografiert hat, der hat überlebt. Über das Auto, wie gesagt, haben wir leider keine Info gefunden. Und damit zur letzten Frage Nummer 5. Ihr merkt, es waren einfach so viele gute Sachen. Sie kommt von Denver-PTS und ist eine sehr gute Frage. Sie lautet: Warum ist der Erdkern eigentlich so heiß? Und wenn er so heiß ist, wird die Erde dann nicht langsam in sich zusammenfallen, also quasi wegschmelzen? Und ja, eine sehr, sehr gute Frage, wie gesagt. Ich verstehe auch die Angst, die so ein bisschen dahinter steckt. Erstmal zum ersten Teil. Der Erdkern ist so heiß, weil in der Erde einfach noch ganz viel Wärme aus der Entstehung steckt. Also als sich vor Milliarden Jahren unser Erdball hier gebildet hat, da knallen ja ganz viele Gesteinsbrocken zusammen und dabei entsteht einfach extrem viel Hitze. Dazu sind da auch noch schwere Stoffe wie Eisen, die immer weiter nach unten sinken. Und dieses nach unten sinken setzt ebenfalls Wärme frei. Also eine unglaublich große Quelle an Hitze. Doch an der Stelle keine Sorge. Nein, die Erde fällt nicht langsam in sich zusammen. Zwischen dem Erdkern und uns liegen knapp 3000 Kilometer Gestein. Und Gestein ist ein extrem schlechter Wärmeleiter. Man kann sich das ein bisschen wie bei einem sehr großen, dicken Ofen vorstellen. Außen kühlt er ab, aber tief innen bleibt es lange sehr, sehr heiß, weil die Hitze auch durch den Druck der oberen Schichten nicht entfliehen kann. Sie ist quasi darin gefangen, ohne dass sie für uns eine Gefahr darstellt. Und damit sind wir nicht am Ende dieser Folge angekommen, sondern bei unserer großen Überraschung. Und auf die freue ich mich schon wirklich sowas von. Dazu könnt ihr jetzt, wenn ihr wollt, mal eure Handys, eure Tablets, eure Kühlschränke und alles andere rausholen, womit ihr diesen Podcast hier gerade hört. Denn wenn ihr in die Shownotes guckt, dann seht ihr als Nummer 4 ein ganz, ganz, ganz besonderes Bild. Das ist nämlich unser allererster Wissen mit Johnny Schulplaner. Und wow, ist das cool. Ey, meine Güte, habt ihr uns in den letzten 12, 13 Monaten viele Nachrichten geschrieben, ob wir nicht irgendwie so einen Wissenssupport für die Schule rausbringen könnten, damit man da sein Jahr planen kann und alles reinschreiben kann. Und genau das ist jetzt passiert. Sowohl von Wissen mit Johnny als auch von Wissen mit Zoe gibt es jeweils einen Schulplaner für das nächste Schuljahr, also 2026, 2027, ab nach den Sommerferien. Darin könnt ihr eure Stundenpläne eintragen, Hausaufgaben planen, Rätsel lösen und, weil es ja Begleitprodukte zu unseren Podcasts sind, findet ihr dort auch ganz viele spannende Tipps und Wissensfakten. Jetzt online erhältlich. Den Link findet ihr ganz, ganz, ganz oben in den Shownotes, direkt unter dem Wort Shownotes. Und damit sind wir jetzt hier wirklich am Ende. Na klar, zum Abschluss gibt es noch die 6 potenziellen Themen für die nächste Folge. Als erstes haben wir erneut den Jugoslawienkrieg, weil er letzte Woche auf Platz 2 gelandet ist. Dann die Erfindung von Alkohol, müssen wir wahrscheinlich nicht näher erklären. Als drittes das Wunder vom Hudson River. 2009 landet Pilot Sullenberger ein Flugzeug spektakulär auf dem Hudson River in New York. Danach geht ein ziemlich krasser Gerichtsprozess los, der den Wunderpiloten fast sogar schuldig spricht. Sehr, sehr spannend. Als viertes haben wir die Steinzeit. Das ist auch eine Sache, boah, würde ich mir das gerne mal mit euch angucken. Das ist ja so die früheste und vor allem auch die längste Epoche der Menschheit. Da geht es um Jagd, um das Feuer, wie das auch tatsächlich entdeckt und genutzt wird, um Gemeinschaften und alles, was so ein bisschen den Grundstein für modernere Menschheitsgeschichten legt. Als fünftes haben wir: Wer war Nelson Mandela? Das ist ein sehr, sehr, sehr spannender Mann, der lange in Haft sitzt, danach Präsident wird und Symbol für Versöhnung und Freiheit. Er kämpft nämlich jahrzehntelang gegen Apartheid und gegen die Rassentrennung in Südafrika. Und als letztes, das hat sich auch schon häufiger jemand von euch gewünscht, also nicht nur eine Person, sondern ganz viele, und zwar der Beruf Papst. Also wer ist das Oberhaupt der katholischen Kirche? Wie wird man Papst und was sind so die Aufgaben, die man da hat, könnten wir in einer eigenen Folge besprechen. Das wird also wieder eine sehr, sehr spannende Abstimmung. Wir freuen uns schon sehr drauf. Wir hören uns also nächsten Sonntag wieder um 23.59 Uhr. Bis dahin haben vielleicht sogar die ersten von euch schon unsere Schulplaner in den Händen. Das ist so ultra, ultra cool. Schickt super gerne mal Fotos irgendwie per Mail oder so. Da würden wir uns sehr freuen. Und auf Instagram, ganz egal. Bis dahin verbleiben wir mit ganz, ganz viel Liebe für euch alle. Habt eine ganz tolle Woche und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.